Ich könnte jetzt den Tag zusammenfassen. Ich spare mir das, weil ich finde, es gibt da sehr viel Berufenere. Und vor allen Dingen finde ich, haben wir uns jetzt zum Abschluss so eine richtige große, dicke Portion Optimismus und Schwärmerei verdient. Und dafür gibt es einen, der kann das richtig gut. Kein Wunder, er ist nämlich auch der Regierungsbeauftragte für das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Begrüßen Sie Roland Hertel, Staatssekretär. Herzlich willkommen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben einen langen Tag hinter sich, an dem Sie die Schönheit dieser einmaligen Landschaft genießen konnten. Bevor ich vorhin auf das Schiff zugestiegen bin, hatte ich ein Gespräch mit Edgar Reitz in Oberwesel. Er dreht, wie Sie wissen, dort seinen Heimatfilm Heimat 3. Und ich habe ihm gesagt, ich fahre jetzt zum Architektentag. Er hat gesagt, was machen Sie dort? Da habe ich gesagt, ich soll reden zu dem Thema, warum ist es am Rhein so schön? Dann hat er gesagt, das kann ich Ihnen sagen, aber da müssen Sie erst meinen Film anschauen. Und der wird ungefähr ab Weihnachten 2004 gesendet. Er sagt, so lange kann ich aber nicht warten. Und wir wissen alle, dass ich viele mit dem Thema, warum ist es am Rhein so schön, beschäftigt haben. Und einer, der sich auch damit beschäftigt hat, ist der große deutsche Lyriker Georg Drakel. Und er hat es so erklärt: Gewaltig endet so das Jahr mit goldenem Wein und Frucht der Gärten, rund schweigen Wälder wunderbar und sind des einsamen Gefährden. Da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken, lang und leise, geht noch zu Ende frohen Mut, ein Vogelzug grüßt auf der Reise. Es ist der Liebe milde Zeit. Im Kahn den blauen Fluss hinunter, wie schön sich Bild an Bildchen reiht, das geht in Ruh und Schweigen unter. Das war Georg Drakels verklärter Herbst. Er gehört in die Reihe der besonders schönen und auch bekannten Gedichte in deutscher Sprache, die sich mit dieser Jahreszeit und unserem Rheinstrom beschäftigen. Meine Damen und Herren, es ist kein Wunder, dass der Herbst, der in fast allen Gedichten mit der Weinlese assoziiert wird, eigentlich die klassische Jahreszeit für den Mittelrhein ist. So empfiehlt Albrecht Penck in der Einleitung zu seinem Bildband Besinnliche Rheinreise von 1937. Ich zitiere Penck: Nicht der Sommer, wenn vollbeladene Dampfer die laute Menge nicht zu fassen vermögen, die bei einer Flasche Wein die Burgen und Städtchen vorüberziehen sieht. Auch nicht die Pfingstzeit, wenn das Weingelag in der Drosselgasse zu Rüdesheim vielleicht am größten ist, sind die idealen Reisezeiten, sondern der Herbst, wenn die Lese in vollem Gange ist. Dann ist der Fremdenstrom versiegt, dann gehört der Rhein ganz seinen Anwohnern und jeder Ort feiert sein fröhliches Winzerfest. Auch wenn Dichter gerne den Herbst selbst als Maler bezeichnen oder im Schöpfer den Maler sehen, der dieses schöne Bild fertigt. Das Landschaftsbild des Mittelrheins ist heute wie vor 70, wie vor 700 und wie noch vor mehr Jahren zuallererst ein Werk menschlicher Tätigkeit. Ein Werk menschlicher Schaffenskraft, die dem Schiefergebirge die landwirtschaftliche Nutzfläche abtrotzte, Siedlungen im eigentlich siedlungsfeindlichen Engtal anlegte und den europäischen Nord-Süd-Verkehrsweg ausbaute und sicherte. Auch das heutige Bild ist nicht natürlich organisch gewachsen. Wenn sich der Rhein heute in größeren Streckenabschnitten durch Berghänge windet, die von dichtem Buschwald begrünt sind, dann liegt dem die Entscheidung zugrunde, den durch die Steillagen besonders mühseligen Weinbau aufzugeben. Wenn wir neben der romantischen Burg Sonik den gewaltigen Hartsteinbruch von Drechlingshausen sehen, dann hat sich die Natur nicht selbst diesen Eingriff zugefügt, sondern Entscheidungen von Menschen, von Entscheidungsträgern in Behörden liegen diesem Eingriff zugrunde. Und dennoch, der Mittelrhein ist nach den Kriterien der UNESCO ein Paysage vivant, eine continuing landscape, was wir mit fortdauernder und sich weiterentwickelnder Kulturlandschaft übersetzen. Aber wir wissen alle, die Landschaft entwickelt sich nicht von selbst. Sie wird entwickelt entsprechend unseren Zielsetzungen in der Region, aber auch aufgrund von Bedürfnissen der Menschen, die in diese Region kommen, um sie zu besuchen, zu bewundern. Es gibt deshalb nicht die Alternative, wie im Programmteil Ihrer Einladung geschrieben, zwischen Entwicklung und Inszenierung, so als sei Entwicklung ein natürlicher Prozess und Inszenierung ein künstlicher Eingriff. Das Bild des Mittelrheins ist spätestens seit der Nutzung seiner Flanken für den Weinbau im beginnenden Mittelalter vom Menschen in Szene gesetzt worden und nicht erst seit der Romantik. Ein Beispiel. Die Burgen am Rhein, die wir heute alle so liebgewonnen haben und bewundern, sie waren nie reine Nutz- und Zweckbauten, sondern sie wurden als bewusste architektonische Akzente in die Landschaft gesetzt. Die schon recht alten Bezeichnungen Katz für die Burg Neukatzenellenbogen und Maus für die Deuernburg, die Bezeichnung der Burgen Liebenstein und Sternburg als feindliche Brüder, machen deutlich, dass hier Architekturen bewusst zeichenhaft in die Landschaft gesetzt wurden. Maus war die Antwort des Trierer Bischofs auf den Ausbau des gegenüberliegenden Katzenellenbogenschen Rheinfels. Und Katz wurde wenige Jahre danach als Replik auf diese Burg gebaut. Alle wurden übrigens innerhalb weniger Jahrzehnte, heute würden wir sagen hochgezogen, aber so einfach war das damals nicht, aber immerhin in einer relativ kleinen Zeitspanne. So ähnelt die Burgenlandschaft am Mittelrhein mittelalterlichen Städten in der Toskana. In San Gimignano, wo die Geschlechtertürme ständig in Höhe wuchsen, weil man sich gegenseitig zu übertrumpfen suchte, bis dann das heutige pittoreske Bild der Stadt entstanden ist. Übrigens, San Gimignano ist Welterbestätte wie das Mittelrheintal. Und im Übrigen, in unsere Zeiten übersetzt, würde man sagen können, die Hochhauslandschaft der Banken in Frankfurt, ich könnte auch andere Städte nennen, ist die Fortsetzung dieses Wettkampfs, den wir im Mittelalter in San Gimignano und hier im Rheintal im vorigen und vorvorigen Jahrhundert erlebt haben. Der ästhetische Reiz der Verbindung von Fluss, rebbepflanzten Hängen und begrünenden Architekturen, die malerischen Qualitäten der kleinen Städte mit ihren eher putzig anmutenden symbolischen Stadtbefestigungen und mit Kirchtürmen als Stadtkrone, zum Beispiel Lorch, Wellmich und Bacharach, wurde längst vor der Romantik von Künstlern wie dem Niederländer Hermann Saftleben oder den Böhmen Wenzel Hollar wahrgenommen. Von der im Wesentlichen in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts neu gebauten Burg Klopp in Bingen reicht der Blick rheinaufwärts zum Rheingau-Dom in Geiselheim mit der neugotischen Zweiturmfront von Philipp Hoffmann, der auch die Kapelle von Burg Rheinstein geschaffen hat. Der Blick geht weiter zum Schweizerhaus, zu den noch ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Parkbauten auf dem Niederwald, natürlich zum Niederwalddenkmal selbst, zur von Max Meckel geschönten Martinsbasilika in Bingen und zur vom selben Architekten errichteten Rochuskapelle, zum neugotischen Schlösschen in Bingerbrück und zur neuromanischen Benediktinerinnenabtei in Aibringen. Der Rhein, wie Dichter ihn genannt haben, Deutschlands Strom und nicht Deutschlands Grenze, wurde zur politisch aufgeladenen symbolischen Landschaft, die eben nicht nur aus ästhetischen Gesichtspunkten inszeniert wurde. Die neugotische Bekrönung des Mäuseturms durch Friedrich Wilhelm IV. Sollte an der damaligen Grenze des Königreiches ein Zeichen setzen. Der hohe Turm der Rochuskapelle und der vom höchsten katholischen Laien des Kaiserreichs, dem Fürsten Löwenstein Wertheim, protegierte Bau des Hildegardesklosters wollten bewusst dem preußisch-wilhelminischen Niederwaldsdenkmal das Feld nicht allein überlassen. Meine Damen und Herren, diese Beispiele von Inszenierungen zeigen, dass das Mittelrheintal immer wieder neue Akzente erhielt und dass das Bild, das wir heute so schätzen, übrigens nicht nur wir, sondern die ganze Welt, wie die Aufnahme in die Liste des Welterbes ja beweist, dieses Mittelrheintal ist ein Produkt ganz bewusster Entscheidungen. Es wurde so gut wie nichts dem Zufall überlassen. Robert de Jong, ICOMOS-Experte für Gartendenkmäler und Kulturlandschaften und als Begutachter des Mittelrheintals im Rahmen des UNESCO-Anerkennungsverfahrens, hat darauf hingewiesen, dass hier am Mittelrhein nicht alles so bleiben muss, wie es heute ist. Dass aber das Gesamtbild und seine entscheidenden Akzente erhalten bleiben müssten. Für das Mittelrheintal ist es eben besonders die Prägung durch das 19. Jahrhundert, in der es zu dieser symbolischen Landschaft geworden ist. Der Blick in die Historie kann bekanntermaßen für Gegenwart und Zukunft hilfreich sein. Wir wollen nach den Kriterien der UNESCO keine fossile, sondern eine lebendige Kulturlandschaft hier am Mittelrhein entwickeln. Eine Landschaft, die ihr unverwechselbares Gesicht behält, da und dort ein paar, so hoffe ich, Lachfältchen mehr bekommt, aber keine aufgedonnerte Maske oder abschreckende Fratze. Vergleicht man Ansichten der Ruine Rheinstein aus dem späten 18. mit dem Ausbau des 19. Jahrhunderts, wird deutlich, wie behutsam große Architekten wie Johann Claudius von Lasso mit dem Erbe umgegangen sind. Auch Karl Friedrich Schinkel hat entsprechend der Weisung seines Bauherrn den erhaltenen Baubestand in Stolzenfels möglichst gewahrt. Und Sie als Architektinnen und Architekten wissen, für die Entwicklung des Mittelrheintals spielt die Baukultur auch heute eine ganz zentrale Rolle. Die Frage von Michael Petzelt, Präsident von ICOMOS, bei einer Besichtigung des Mittelrheintals im Vorfeld des Anerkennungsverfahrens, ob hier jeder gerade bauen dürfe, wie es ihm in den Gram passe. Zum Beispiel maurisch-byzantinische Kuppelbauten als Hintergrund von Pfalz-Grafenstein und die Feststellung, die unter anderem Tilla von Goltz gemacht hat, dass wir am Mittelrhein entsetzlich viel Ramsch haben, das muss uns allen wehtun. Das Land hat mit dem Wettbewerb, der Ihnen gerade vorgestellt wurde, für ein Leitsystem einen kleinen Beitrag zu einer geordneten Entwicklung geleistet. Und wir müssen auch ganz nüchtern feststellen, dass wir mit dem Instrumentarium von Denkmalschutz und Denkmalpflege, von Landespflege und Naturschutz, die 65 Kilometer Welterbe Landschaft Mittelrhein nicht vor Verunstaltungen schützen können. Hier ist in erster Linie das Instrument der Raumordnung gefragt, das im Übrigen auch erfolgreich angewandt wird. Ich sehe heute entgegen manchen Unkenrufen hier am Mittelrhein den Beginn eines großen Aufbruchs, der sich auf die Stärken und Qualitäten besinnt, wie sie in den vergangenen Jahrhunderten mit dem Höhepunkt des Vorvorigen herausgestellt wurden. Im Übrigen, diese Bewegung ist die Kraft, die aus der Region selbst kommt. Sie wird von der Landesregierung unterstützt. Aber die Landesregierung kann dieser Region und will dieser Region nichts von außen aufpfropfen. Insoweit gehen im Übrigen die Forderungen mancher Politiker, die Landesregierung müsse dieses oder jenes oder am besten alles sofort tun, ins Leere. Die Fülle von fantasievollen, nachhaltigen, dem Mittelrhein adäquaten Projekten im LEADER-Programm wird Schwachstellen beseitigen, positive Aspekte betonen und herausstellen und behutsam neue Akzente setzen. Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir mit der Anerkennung des Mittelrheintals als Weltkulturerbe an den Beginn eines Langstreckenlaufs gestellt wurden. Die Zeit der Ernte, die Zeit der Fülle und Reife ist noch lange nicht erreicht, aber die vielen gemeinsamen Projekte, die bereits auf den Weg gebracht sind oder die auf den Weg gebracht werden, wie zum Beispiel die Burgenwanderwege, die Radwege, das Burgenkonzept, die Bodenordnungsverfahren, das Lärmsanierungsprogramm der Deutschen Bahn im Umfang von mehr als 30 Millionen Euro, die massiven Mitteleinsätze im Bereich der Denkmalpflege für die Restaurierung, Erhaltung unserer Burgen, Schlösser, historische Monumente im Umfang von rund 30 Millionen Euro seit Anerkennung des Mittelrheins als Welterbe, die weisen darauf hin, dass sich das Mittelrheintal in einer guten Entwicklung befindet oder um es für die adäquater auszudrücken, die hier Verantwortung tragen, die hier als Entscheidungsträger leben und arbeiten, ob in Verbänden oder in Gemeinden oder als Unternehmer oder als Arbeitnehmer. Sie werden alle dafür sorgen, dass sich dieses Mittelrheintal zielbewusst, selbstbewusst, welterbegerecht weiterentwickeln wird und dass es damit, um in den Worten Ihres Programms zu bleiben, neu inszeniert wird. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Hartl. Ein ganz kurzes, ganz persönliches Schlusswort von mir. Mir hat das mit Ihnen heute sehr viel Spaß gemacht. Erst recht, nachdem Sie nach anfänglichen Fluchtversuchen dann doch so diszipliniert und vor allen Dingen engagiert mitgemacht haben. Es war für mich ein spannender, ein interessanter Tag für Sie auch. Und ich kann es sogar ertragen, wenn ich nicht das letzte Wort habe. Das soll nämlich Ihr Präsident haben, Günter Franz.